Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Haut und Herz, der Kinderhaut-Podcast. In dieser Folge geht es um zwei Hautveränderungen, die an der Kopfhaut von Kindern vorkommen können, nämlich um Kopfgneis und Milchschorf. Ihr erfahrt, wie die beiden Hautveränderungen jeweils entstehen, was der Unterschied zwischen ihnen ist und was das Ganze mit dem Pilzesammeln in Brandenburg zu tun hat. Felix und Tatjana erklären natürlich auch, ob die Behandlung jeweils medizinisch notwendig ist und geben euch Empfehlungen und Tipps für betroffene Kinder mit auf den Weg. Diese Empfehlung findet ihr auch wieder in unserem Haut und Herz Newsletter zufolge. Falls ihr den noch nicht abonniert habt, findet ihr den Link zur Anmeldung in den Shownotes. Bitte beachtet auch heute, dass der Podcast keine medizinische Beratung ersetzt und wendet euch für eine individuelle Beratung immer an euren Arzt oder an eure Ärztin. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge.
Guten Morgen, Tati.
Hallo Felix, schönen guten Morgen.
Und schönen Tag, liebe Herzis. Vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns heute mit euch, den Unterschied und die Behandlung von Kopfgneis und Milchschorf zu behandeln. Ich wollte da für den Anfang eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar gehe ich ganz gern mit meinen Freunden hier im Berliner Umland zum Pilzesammeln. Tatsächlich hat sich das Pilzesammeln hier wer hätte es gedacht, zu so einer richtigen Trend-Freizeitbeschäftigung entwickelt. Ich habe ganz, ganz viele Freunde, die das ganz unabhängig voneinander machen. Und das macht echt Spaß. Man fährt da so ein bisschen raus, eben aus der Stadt nach Brandenburg. Und da geht man dann durch den Wald. Für alle, die es noch nicht gemacht haben. Und das ist jedes Mal, wenn man da was findet, ein Riesenerfolgserlebnis. Und deswegen macht es eben so Spaß, wenn man da im Laub herumstapft und versucht, die Pilze zu sammeln. Tatsächlich gehen wir diesen Sonntag auch wieder zum Pilze sammeln. Tati, warst du schon mal Pilze sammeln?
Nee, aber ich esse super gerne Pilze. Also vielleicht darf ich mich mal bei euch einladen. Ich weiß ja auch, dass deine liebe Frau eine hervorragende Köchin ist. Also da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen, wenn ich nur davon höre.
Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was hat Kopfgneis und Milchschorf mit dem Pilzesammeln zu tun? Und die Antwort kommt...
Frage ich mich auch, Felix.
Pass auf, Tati, die Antwort ist, Kopfgneis und Milchschorf sind im Prinzip wie ein Pilzpaar, von dem eins ganz harmlos ist und das andere gefährlich, aber die ganz, ganz ähnlich aussehen. Und beim Pilzesammeln, das wissen sich auch die, die noch nie beim Pilzesammeln waren, geht es ganz stark darum, dass man die Pilze richtig identifiziert, dass man die harmlosen mitnimmt und die gefährlichen zurücklässt. Und wir wollen ja heute über Kopfgneis und Milchschorf sprechen und wollen mal dieses Paar unter die Lupe nehmen und überlegen, wie erkenne ich genau, was mein Kind von den beiden Sachen hat und dann im nächsten Schritt natürlich auch, wie behandle ich das richtig. Also Tati, legen wir los, würde ich sagen.
Okay, Felix, dann starten wir doch mal mit dem Champignon unter den ja schuppenden Kopfhauterkrankungen bei Babys, nämlich dem Kopfgneis. Ist eine komplett harmlose, nicht ansteckende, schuppende Hauterkrankung, die eben super häufig ist. Wenn wir mal gucken, Babys im Alter von 3 Monaten, da sind fast 70% von Kopfgneis in unterschiedlicher Ausprägung betroffen.
Okay, du sagst also, Kopfgneis ist das harmlose, sozusagen der harmlose Partner in dem Paar. Kopfgneis ist der Champignon. Tati, wie sieht denn sowas aus, Kopfgneis?
Also Kopfgneis ist eigentlich relativ leicht zu erkennen. Die Babys entwickeln ja im ersten Lebensmonat, nicht direkt bei Geburt, aber so um die 3. Lebenswoche herum, so eine gelbliche, speckig, fettig glänzende ja Schuppung an der Kopfhaut. Die baut sich dann so auf zu so dickeren, gelben Krusten. Die sind meist so im Scheitelbereich, also oben auf dem Kopf direkt lokalisiert. Es kann kleinflächig sein, kann aber auch ja größere Teile der Kopfhaut erfassen. Und das Entscheidende ist eben, dass die Kopfhaut darunter, also wenn man mal, was ich euch nicht empfehle, aber wenn man mal diese Schuppen abkratzt, dann sieht man, dass die Kopfhaut darunter ganz normal aussieht. Die ist nicht rot, die ist nicht entzündet, sondern die sieht ganz normal aus. Weil der Kopfgneis ist keine entzündliche Hauterkrankung, sondern er kommt vermutlich dadurch zustande, man weiß es nicht so genau, aber man vermutet, dass es 2 Dinge sind. Nämlich einmal, dass die Kopfhaut vermehrt Talg also ja, diesen fettigen Film produziert. Das liegt daran, weil wir als Babys von unseren Müttern noch Hormone, sogenannte Androgene, abbekommen. Also dieselben Hormone, die bei uns in der Pubertät dann auch anfangen, ja, die Haut ölig zu machen. Die kriegen Babys von der Mutter während der Schwangerschaft noch übertragen. Und deswegen werden die Talgdrüsen stimuliert, mehr Talg produziert. Und das führt dazu, dass sich sozusagen die Haut an der Kopfhaut nicht so gut abschilfert. Da verkleben quasi die Hautschuppen und bilden dann diese Krusten. Und zweiter Faktor ist der, dass sich in diesem talgreichen Milieu bestimmte Hefepilze, die wir alle auf der Haut haben, die nennen sich Malassezia, super wohlfühlen, anfangen sich zu vermehren und dann eben auch dazu beitragen können, dass die Schuppung ja sich so stark aufbaut zu diesen Krusten.
Okay, dann habe ich das richtig verstanden. Wenn der Kopfgneis, der ist zum einen harmlos und kommt eben daher, dass die Talgdrüsen so ein bisschen zu viel Talg produzieren, eben durch die Hormone der Mutter, und gleichzeitig auch, dass diese harmlosen Hefepilze noch drin sitzen und das Ganze noch so ein bisschen verschlimmern. Aber sozusagen unterm Strich kein Grund zur Beunruhigung, weil ganz normal.
Ja, und die Kinder vor allen Dingen, die haben auch überhaupt gar keine Beschwerden. Also den Kindern macht das gar nichts, die haben keinen Juckreiz, die haben dadurch keine Schmerzen. Die Haare können mal ein bisschen spärlicher unter diesen Schuppenkrusten ja wachsen. Da machen sich die Eltern immer Sorgen, und nein, kriegt mein Kind da irgendwie eine Glatze an der Stelle. Keine Sorge, die Haare wachsen ganz normal nach, sobald diese Schuppenkrusten weg sind.
Wie lange bleibt sowas bestehen? Es hört sich für mich jetzt so an, als wären diese mütterlichen Hormone irgendwann ausgeschwemmt und dann ist wahrscheinlich vorbei. Oder wie lange muss man damit rechnen, dass der Kopfgneis besteht?
Also der Kopfgneis selber hat eine super gute Prognose. Er verschwindet von alleine in der Regel so ja bis Ende des ersten Lebensjahres, Anfang des zweiten Lebensjahres spätestens. Vorausgesetzt, man macht jetzt gar nichts, ne? Ich kenne aber genügend Kinder, ja, so im Vorschulalter, 3, 4, 5, die immer noch Kopfgneis haben. Gibt Untersuchungen, die zeigen, ungefähr 7% aller Vierjährigen haben noch Kopfgneis. Also es ist nicht gesagt, dass er von alleine weggeht. Aber in den meisten Fällen tut er das.
Okay. Wir haben über Instagram total viele Nachrichten bekommen, wo Leute uns gefragt haben, was man denn machen kann, Tati. Deswegen schlage ich vor, jetzt die Auflösung. Was ist denn eine gute Behandlung gegen Kopfgneis?
Ja, Felix, ich würde vielleicht noch eine Sache vorausschicken, nämlich die Frage, muss man Kopfgneis überhaupt behandeln? Ja, und meine Antwort als Hautärztin ist aus medizinischer Sicht nein, weil harmlos ist nicht ansteckend, die Haare wachsen ganz normal und es vergeht in vielen Fällen von alleine. Aber ich empfehle trotzdem, den Kopfgneis zu behandeln, gerade wenn der ausgeprägter ist, weil nämlich ja diese Krusten sich immer weiter aufbauen können und dann irgendwann wirklich so, ja, wie ich finde, auch nicht so ansehnliche, dicke, gelbe Platten auf der Kopfhaut bilden können. Eltern werden dann auch oft angesprochen, ne, was hat denn dein Kind da? Das kann für viele Eltern auch so ein bisschen doof sein. Und die fangen auch so ein bisschen an zu muffeln irgendwann. Ja, also weil Babys riechen ja alle traumhaft, aber mit so einem ordentlichen Kopfgneis, das kann man so ein bisschen unangenehm riechen. Und bei manchen Kindern, wenn die gerade so dicke Krusten auf der Kopfhaut haben, wir kennen das alle, wenn wir eine zu warme Mütze aufhaben, ja, irgendwann kommt dann doch der Juckreiz. Die Kinder fangen dann im älteren Alter an zu kratzen. Die Haut kann Wunden bilden, da können sich Bakterien draufsetzen, es kann sich infizieren. Also verschiedene Komplikationen, in Anführungszeichen, die sich aus so einem Kopfgneis ergeben können, plus die Tatsache, dass es halt nicht bei allen Kindern verschwindet. Deswegen empfehle ich eine Behandlung. Und jetzt verrate ich euch auch, wie ihr das macht.
Schieß los, Tati, ich bin gespannt.
Also, wichtigste ist, und es gilt für leichte wie für die schweren Formen, ja, häufiges Baden und Haare waschen. Ja, verwendet am besten ein mildes Babyshampoo, was ihr gut einmassiert in die Kopfhaut. Mit mild meine ich ein Babyshampoo, was keine Duftstoffe enthält und was keine ja so aggressiven Waschsubstanzen, also Tenside, enthält, was die Haut nämlich austrocknet und reizen kann. Und dann guckt ihr mal, was passiert, ob ihr das damit nicht mit der normalen quasi Haarwäsche und einer Kopfhautmassage nicht so aufgeweicht bekommt, diese Krusten, dass ihr sie dann im Anschluss einfach vorsichtig mit einem Kinderkamm, bitte verwendet auch einen Kinderkamm und nicht einen Erwachsenenkamm. Der Unterschied ist der, dass diese Kinderkämme so abgerundete, weiche Zacken haben und ihr dadurch eben die Kopfhaut nicht verletzt. Und mit diesem Kinderkamm könnt ihr dann diese Schuppen ausbürsten. Mein hier Spezialtrick, den ich auch jetzt bei meinem Baby angewendet habe, der super funktioniert, ist einfach eine weiche Zahnbürste zu nehmen. Das funktioniert super. Ansonsten gibt's auch zu kaufen so wie so Art so ja Silikonwaschlappen, die so Mininoppen haben, mit denen man auch die Kopfhaut massieren kann und diese Schuppen sich leichter ablösen lassen. Finde ich auch prima, habe ich auch selber getestet. Meistens ist es mit einer einmaligen Prozedur aber nicht getan, sondern ihr müsst diesen Prozess, also dieses Haare waschen, Krusten aufweichen, Kopfhaut massieren, auskämmen, öfter wiederholen. Ihr könnt es so lange machen, bis die Krusten sich eben gelöst haben. Und auch danach ist es wichtig, tendenziell eher häufiger die Haare und die Kopfhaut zu waschen, damit sich einfach nicht immer wieder dieser Talg und diese Schuppen da aufbauen.
Und wie ist es jetzt, wenn ich das zu Hause versucht habe, aber die Krusten einfach, egal was ich mache, die gehen einfach nicht runter? Gibt es da sozusagen noch eine Schippe, die man drauflegen kann?
Ja, weil, also was ich euch wirklich an die Hand geben möchte, was ihr bitte nicht zu Hause macht, liebe Eltern, ist irgendwie mit Gewalt oder mit irgendwelchen scharfen Gegenständen anfangt. Ich weiß, es kann verlockend sein, ja, aber dass ihr irgendwie, ja, mit zu aggressiven Mitteln versucht, diese Schuppen loszuwerden, denn ihr könnt die empfindliche Babyhaut wirklich reizen und schädigen, das wollen wir nicht. Deswegen gibt's aber gute Möglichkeiten, wie wir diese Schuppen noch wirksamer aufweichen und ablösen können. Zwei Produkte, die es gibt. Es gibt einmal ölhaltige Gele, die ihr auftragt. Das ist nicht zu vergleichen mit irgendwie dem Olivenöl, was ihr zu Hause für den Salat verwendet, sondern das sind wirklich spezielle Ölmischungen aus meistens Olivenöl und Jojobaöl, die in so einer Gelform eben ganz punktuell auf die betroffenen Stellen aufgetragen werden und die anders als jetzt ein haushaltsübliches Öl auch nicht verlaufen.
An der Stelle können wir vielleicht sagen, dass wir da auch Produkte für euch raussuchen können, die wir dann Ende der Woche in unserem Newsletter zu euch nach Hause schicken. Also falls ihr euch genau für diese Produkte interessiert, dann meldet euch gerne für unseren Newsletter an.
Ja, sehr, sehr gerne. Die kann ich euch auch wirklich vollen Herzens als Hautärztin und Mami selber getestet bei meinen Kindern empfehlen. Lest dafür einfach gerne in unserem Newsletter nach. So, also ihr habt einmal dieses ölhaltige Gel, was man versuchen kann. Das tragt ihr auf die Krusten auf. Lasst es Minimum eine halbe Stunde. Ich empfehle immer, gerade bei den dickeren Krusten, es gerne mal über Nacht auch einwirken zu lassen. Dann gebt ihr ein paar Tropfen Wasser drauf. Dann merkt ihr schon, es wird dann so eine milchige Konsistenz. Lässt sich wunderbar einmassieren. Und dann wascht ihr ganz normal mit Babyshampoo die Haare aus, kämmt es aus. Und das funktioniert super gut. Da braucht man meistens auch hier mehrere Tage hintereinander, bis die Schuppen komplett weg sind. Aber das funktioniert hervorragend. Genauso gut funktioniert Lösungen auf Silikonbasis. Ihr kennt ja Silikone auch zum Beispiel aus Shampoos oder Conditioner, die Haut so ganz glatt oder die Haare ganz glatt machen. Ähnliches Prinzip kommt hier auch bei der Schuppenlösung zu tragen. Denn diese Silikone, die gehen quasi zwischen die Hautschuppen und zwischen diesen Talg, sodass die sich einfach viel leichter so ja abgleiten von der Haut. Funktioniert ganz genauso, massiert ihr ein, drei Stunden mindestens einwirken lassen, besser aber über Nacht. Und auch hier die Anwendung mehrmals hintereinander an mehreren Tagen wiederholen. Ja, so ungefähr, ich weiß nicht, 3-7 Tage. Und dann haben sich auch hartnäckige Krusten in aller Regel ganz sanft ablösen lassen.
Und sollte sowas dann im Verlauf nochmal auftreten, kann man die Behandlung auch wiederholen, denke ich, oder?
Ganz, ganz wichtig, ja. Das kann nämlich durchaus sein, eben gerade so im ersten Lebensjahr, mit Beginn des zweiten Lebensjahres, in der Zeit kann sich das immer wieder aufbauen und dann macht ihr genau dasselbe wieder.
Tati, beim Pilzesammeln, da werden die Champignons ja ganz, ganz häufig mit Knollenblätterpilzen verwechselt. Und genauso ist es ja bei den Erkrankungen, um die es heute auch geht. Der Kopfgneis wird auch verwechselt und zwar mit Milchschorf, richtig?
Ja, ganz, ganz oft ist es tatsächlich der Fall. Ich meine, für Eltern ist es wirklich schwierig, die beiden zu unterscheiden. Aber auch wenn man mal in die Fachliteratur und wirklich ins Internet geht, dann werden diese Begriffe einfach ganz wild durcheinander geworfen, obwohl das zwei wirklich komplett unterschiedliche Erkrankungen sind. Die Unterschiede, die gehen wir jetzt gemeinsam durch.
Es ist eben wichtig zu erwähnen, dass die Unterschiede relevant sind, weil eben der Kopfgneis total harmlos ist, aber der Milchschorf eben nicht ganz so harmlos und auf jeden Fall auch einen Besuch beim Arzt nach sich ziehen sollte. Tati, erklär uns doch vielleicht mal, woran ich erkenne, dass mein Kind vielleicht keinen Kopfgneis, sondern Milchschorf hat.
Also der große Unterschied ist der, dass der Milchschorf eben eine entzündliche Kopfhauterkrankung darstellt. Das heißt, die Kopfhaut ist entzündet, die Kopfhaut ist rot. Das sieht man aber oft auf den ersten Blick gar nicht, weil sich nämlich da drauf so eine dicke, harte, festhaftende Schuppenkruste befindet, ja, eben nicht so weich, die sich so leicht ablösen lässt wie beim Kopfhaut, sondern das ist so richtig, ja, festhaftende, harte Krustenplatte. Und es heißt deswegen Milchschorf, nicht etwa, weil das irgendwas mit einer Kuhmilchallergie zu tun hat, was viele Eltern, glaube ich, annehmen, oder zumindest mir in der Praxis sagen, sondern es erinnert eher so vom Anblick her an angebrannte Milch. Ja, also wenn ihr irgendwie im Topf mal Milchreis oder so macht, euch brennt die Milch an, dann sieht das tatsächlich so aus. Und das kann auch ja so ein bisschen verlaufen ins Gesicht, kann häufiger eben auch die Stirn mit erfassen und nicht nur auf die Kopfhaut alleine beschränkt sein. Zum Glück ist dieser Milchschorf aber deutlich seltener als der Kopfgneis. Also man denkt, ungefähr 10% aller Babys haben so einen Milchschorf, also viel, viel seltener. Und er tritt auch wesentlich später auf. Wir haben ja gesagt, Kopfgneis tritt im ersten Lebensmonat auf. Der Milchschorf tritt klassischerweise erst so im Alter von ja 3 Monaten oder älter auf. Ein weiterer Unterschied ist der, dass der Kopfgneis, hatten wir ja gesagt, keine Beschwerden hervorruft. Den Kindern geht's super. Milchschorf wiederum juckt typischerweise. Das heißt, die Kinder, gerade die kleineren Babys, die können sich ja noch nicht kratzen. Dieses Kratzen beginnt meist erst so im Alter von ab 6 Monaten. Aber ihr merkt es daran, dass die Kinder oft quengelig sind, nicht so gut schlafen, irgendwie unleidig sind, ja, ihren Kopf reiben. Also das ist eher unangenehm, so ein Milchschorf, wegen eben des starken Juckreizes.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, Tati, ist es so, dass wir zum einen die Schuppen haben, die einfach wahnsinnig fest haften, und dass die Haut darunter entzündet ist. Oder das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied, der die beiden Krankheiten voneinander unterscheiden lässt. Und das Zweite ist eben, dass die Kinder vom Kopfgneis praktisch nichts mitbekommen, aber vom Milchschorf schon, eben weil sie quengeln, weil sie sich vielleicht sogar kratzen und weil sie ihn einfach insgesamt, weil sie so ein bisschen unruhig sind.
Ganz genau.
Jetzt fragen sich sicher viele Herzis, was die Ursache ist von Milchschorf. Tati, kannst du da was zu sagen?
Ja, so ganz klar ist auch das nicht. Ja, wir wissen, dass ein Teil der Kinder, die als Babys diesen Milchschorf haben, später auch eine Neurodermitis entwickeln, so dass man dann rückblickend sagen kann, also der Milchschorf ist quasi Teil der Neurodermitis, ist halt eine spezielle, ja, Form der Neurodermitis, die auf der Kopfhaut auftritt. Ja, und die Neurodermitis hängt ja damit zusammen, dass wir genetisch bedingt eine Hautbarrierestörung haben und dann eben Einflüsse von außen ja auch noch die Haut zusätzlich reizen können und die Entzündung fördern können. Also das ist das, was wir als Ursache für den Milchschorf annehmen, der im Zusammenhang mit Neurodermitis auftritt. Bei den Kindern, bei denen das nicht in einer Neurodermitis mündet, ja, was es auch gibt, weiß man nicht genau, was diese Entzündung am Anfang wirklich triggert.
Okay, spannend. Jetzt hast du mehrmals gesagt, Entzündung. Ich gehe mal davon aus, dass die Behandlung auch eine antientzündliche Behandlung ist, oder täusche ich mich da?
Ganz genau, Felix. Und das ist eben der große Unterschied. Ja, Kopfgneis muss man nicht behandeln, kann man aus eher, sage ich mal, kosmetischen Gründen und weil man Komplikationen verhindern will. Milchschorf als entzündliche Hauterkrankung sollte man in jedem Fall behandeln. Und deswegen solltet ihr auch, wenn ihr bei eurem Kind Milchschorf vermutet, mit eurem Kind zum Arzt.
Was empfiehlst du da deinen Patienten, Tati?
Also Schritt 1 ist im Grunde genommen, das ist genau dasselbe wie beim Kopfgneis auch, denn ihr müsst erstmal diese Schuppen und Krusten überhaupt entfernen, damit ihr an die Entzündung an der Kopfhaut überhaupt rankommt. Ja? Also selben Empfehlungen wie beim Kopfgneis, Haare waschen, Krusten aufweichen, mit einem Kamm vorsichtig auskämmen und das eben mehrmals wiederholen. So, jetzt habt ihr den Zustand, keine Krust mehr auf der Kopfhaut, aber die Kopfhaut ist gerötet. Und an der Stelle braucht es eben eine gezielte antientzündliche Creme. Das kann sein eine altersgerechte Cortisoncreme, kann aber auch ein Cortisonersatzstoff, also so ein Calcineurin-Inhibitor sein, den man da anwendet. Da wird euch aber euer Arzt oder eure Ärztin genau beraten, was da Sinn macht. Das ist aber ganz wichtig, um die Entzündung zurückzudrängen, denn die Entzündung verursacht ja auch diese Krustenbildung. So, und ganz ähnlich wie bei der Neurodermitis auch, wollen wir ja die defekte Hautbarriere langfristig aufbauen und stärken. Und das gelingt eben durch eine gute Basistherapie, sprich regelmäßige Anwendung von Hautpflege. Das ist jetzt am Anfang, wenn die Babys noch nicht viel Haare haben, deutlich leichter. Und dann nehmt ihr einfach eine recht flüssige, wasserreiche Lotion, eine Pflegelotion und cremt und pflegt damit die Kopfhaut 1 bis 2 Mal am Tag.
Super, Tati. Ich habe gesehen, dass du da auch schon was rausgesucht hast für unsere Herzis. Kommt auch in unser Newsletter, könnt ihr da nachgucken, falls ihr auch Bedarf habt nach eben diesen Produkten.
Ja, sehr, sehr gerne, weil wirklich das sieht am Anfang oft ja ziemlich wüst aus, dieser Milchschauf, und die Kinder leiden auch wirklich darunter. Aber die Behandlung, wenn man das konsequent macht und eben ganz wichtig berücksichtigt, dass man die Schuppen auch oder diese Krustenplatten besser gesagt am Anfang gründlich, aber sanft entfernt und dann die antientzündliche Behandlung plus langfristig die Pflege, um die Hautbarriere zu stärken, dann kann man diesen Milchschauf sehr, sehr effektiv und wirksam und schonend behandeln.
Wie ich dich kennt, Tati, hast du für unsere Herzis auch noch ein paar extra Tipps, oder?
Ja, gerne. Also was ich immer empfehlen würde, ist, achtet bitte darauf, dass ihr die Fingernägel bei euren Kindern möglichst kurz haltet. Denn Kratzen ist was, das ist ein Automatismus, das kann man nicht unterbinden. Schaut, dass ihr die Fingernägel kurz haltet, weil wenn die Kinder sich mit den langen Nägeln wirklich aufkratzen und da kleine Wunden in der Kopfhaut entstehen, dann ist eben auch das Risiko da, dass sich da Bakterien draufsetzen und dann sich wirklich eine Infektion ausbildet. Was noch bei Juckreiz wirklich, gebe ich euch ja auch immer als Empfehlung mit, hilft, ist einfach kühlen. Das könnt ihr machen, indem ihr da einfach in Leitungswasser getränkten, ausgewrungenen Lappen, ein Handtuch oder eine Kompresse auflegt und einfach mal ein paar Minuten kühlt. Das ist super angenehm. Umgekehrt, Wärme und so Feuchtigkeitsstau kann eher dazu führen, dass der Juckreiz zunimmt. Das heißt, guckt mal, wie es euer Kind verträgt, aber die meisten Kinder finden Mützen echt unangenehm. Ich habe das selber auch schon probiert bei Kindern, dass ich gesagt habe, Mensch, die Pflegecreme oder die Cortisoncreme, setzt drüber eine Kappe und lasst es über Nacht einwirken. Aber meiner Erfahrung nach verstärkt es eher den Juckreiz und sorgt für Aufkratzen. Also besser keine Mützen.
Super, Tati. Vielen, vielen Dank, dass du wieder diese ganzen Infos für uns rausgesucht hast. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele von unseren Herzis, die heute zuhören, da hoffentlich viele Infos mitnehmen konnten und das zu Hause mit ihren Kindern besser in den Griff bekommen. An der Stelle würde ich vielleicht nochmal sagen, wir haben jetzt die beiden Erkrankungen mit diesem Pilzpaar, was häufig verwechselt wird, verglichen. Aber ich würde gerne nochmal sagen, dass sowohl der Kopfkneis als auch der Milchschorf natürlich keine lebensbedrohlichen Erkrankungen sind, auch der Milchschorf nicht. Aber es ist eben eine Sache, wo man eher zum Arzt gehen sollte, wo man sich doch professionelle Hilfe besser noch holt, als zum Beispiel der Kopfkneis.
Schön gesagt, Felix. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Pilzesammeln und euch allen, liebe Herzis, einen wunderschönen Herbsttag heute.
Dankeschön, das wünsche ich euch auch und ich freue mich auf nächste Woche. Tati, wissen wir schon, welches Thema nächste Woche dran ist?
Ja, wir wollten doch Feuermale besprechen. Kamen auch ganz, ganz viele Fragen dazu über Instagram rein. Also lass uns gerne Feuermale besprechen.
Bin gespannt und ich freue mich drauf, Tati. Dann bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
An dieser Stelle möchten wir der Deutschen Stiftung Kinderdermatologie und der B-Braun-Stiftung für die Unterstützung und Förderung danken und danken dir fürs Zuhören und dein Interesse am Podcast. Bei Fragen oder Anregungen kannst du uns immer gerne über unseren Instagram-Account kontaktieren, den du in den Shownotes findest. Melde dich auch gerne für unser Newsletter an, um eine Zusammenfassung der Folge und weitere exklusive Inhalte zum Thema Kinderhaut zu erhalten. Der Haut- und Herz-Podcast wird produziert von Cevia. Die Aufnahmeleitung habe ich, Johanna, übernommen und die Musik kommt von Felix King und Luke Larsen. Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist.